Erfahrung Widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen, Ereignis, das Staunen erregt. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie würde ich es aus biblischer Sicht definieren? Also es ist meine eigene Definition, also haltet euch nicht daran. Aber es ist so ähnlich. Für mich ist Wunder ein Wunder, das bewirkt Staunen und Ersetzen bei den Menschen, wird aber nicht immer als Wunder bezeichnet. Also steht nicht immer drunter, und das war ein Wunder. Das zeigt aber zugleich auch, wie viele unzählige Wunder es gibt, die Gott bewirkt und erschaffen hat und geschehen lässt. Und somit steht jedes Wunder unter Gottes Hand. Und passend dazu gibt es ein Loblied Davids beispielsweise in dem Psalm 145, die Verse 1 bis 6. Da gibt er einen Einblick in die Wundertaten Gottes. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Es ist faszinierend, einfach mal einen Menschen zu sehen, der das niederschreibt. Was bedeutet für ihn Wunder Gottes? Das war der Psalm 145, die Verse 1 bis 6. Wenn wir auf Jesus schauen, Jesus hat 3 Jahre lang gewirkt, in dieser Zeit hat er Wunder getan. Wie viele waren das überhaupt? Werden alle genannt? Bei den Evangelisten ist es so, dass sie selektiv vorgegangen sind, dass sie entschieden haben, welche Wunder setzen wir hinein. Wenn ich zum Beispiel auf Johannes schaue, in den allerletzten beiden Versen von ihm, am Ende des Evangeliums heißt es, der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der all diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Und dann, ich liebe diesen Vers, es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Okay, vielleicht hat er ein bisschen übertrieben, aber was sagt es aus? Es gäbe noch so viel mehr über Jesus zu sagen, was er getan hat, was für Wunder er getan hat, was das Leben Jesus ausmacht. Und kurz zuvor sagt Johannes auch den Grund. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Man muss dazu wissen, Johannes ist so, ja, ich sag mal immer der Evangelist, der so ein bisschen so eine andere Route macht, weil alle anderen drei, das heißt Matthäus, Markus und Lukas, die haben so ähnlich viele Wunder erzählt, beschrieben. Bei Johannes sind 7. Nur 7. Aber was heißt nur 7? Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist genau richtig. So viel zum Einleitungswort. Lasst uns gemeinsam in den heutigen Text oder vielmehr in den ersten Text reinschauen. Der steht in Markus Kapitel 2, die Verse 2 bis 12. Am Ende von Vers 2 heißt es, während er, gemeint ist Jesus, während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Ich habe vorhin gehört, dass die Gottesdienste sehr gut besucht sind, heute auch. Jetzt stellt euch mal vor, es ist so ein Gedränge, dass man da gar nicht mehr durchkommt. Ja, das wäre was. Das wäre was. Und es kommt noch was drauf. Es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seine Matte hinunterließen. Kurz mal vorstellen, also das ist ziemlich cool. Ja, mit dem Dach wird es ein bisschen schwieriger. Damals muss man dazu wissen, das waren Flachdächer. Das heißt, die bestanden meistens nur aus Zweigen und Lehm. Also man konnte es abdecken. Das ging. Aber es ist schon cool. Also ein Wunder im Beisein von Freunden, die glauben und vertrauen. Weil ganz ehrlich, wie kommt man auf so eine Idee? Warum würde man das sonst tun? Die decken da das Dach ab und in Vers 5 lesen wir dann, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das liest sich so ein bisschen einfach, oder? Aber um was geht es hier wirklich? Erstens, um das Wunder der tiefgehenden Heilung von den Sünden statt das körperliche Heilungswunder. Viele von euch wissen, was danach noch geschehen wird, aber Jesus schaut nicht nur die körperliche Erkrankung an, sondern die Seele. Und das Zweite ist der Anspruch von Jesus. Sein Anspruch, seine Autorität, Sünden zu vergeben, das allein aber Gott vorbehalten ist. Eine beeindruckende Stelle hierfür, könnt ihr auch gerne aufschreiben, die steht in 2. Mose Kapitel 34, die Verse 5 bis 7. Da heißt es, da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm, gemeint ist Mose. Also Gott kommt zu Mose und Gott rief aus den Namen des Herrn und der Herr, Moment, und er rief aus den Namen des Herrn und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Kurz nochmal vorstellen, da geht Gott an Mose vorbei. Und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Da könnte man eigentlich auch eine Predigt drüber halten. Das ist auch ziemlich tiefgehend. Auf der einen Seite Gott, der uns die Sünden vergibt, der diese Autorität hat, aber die Sünde auch nicht vergisst. Aber darauf wollen wir nicht noch mehr eingehen, sonst kriegen wir heute eine Stunde voll, glaube ich. Und das wiederum, diese Aussage im Alten Testament, das bestätigen die Schriftgelehrten auch, Achtung, ohne zu wissen, ohne zu erkennen, wer das zu dem Gelähmten da sagt. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Ich kann mir das schön bildlich vorstellen, wie es so innerlich brodelt. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Jesus durchschaute sie natürlich. Was ist leichter? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Und hier zeigt sich die göttliche Vollmacht von Jesus. Aber auf seine Frage erhält er weder hier im Markus-Evangelium noch in den anderen synoptischen Evangelien, also Matthäus und Lukas, irgendeine Antwort. Frage an euch. Es ist doch einfacher, jemandem zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, als dass ich denjenigen heile. Geht mir zumindest. Also wenn jemand anderer... Respekt. Aber Jesus vollzieht hier beides. Denn er sagt in Vers 10, doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und so erfüllt sich das, was über Gott gesagt wird im Psalm 103, Vers 3. Denn da kommt es auch nochmal. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Ich glaube, darüber habt ihr auch oft was gehört, was das Thema Krankheiten angeht. Weil nicht so wie wir wollen, sondern wie Gott will. Frage: Wie viele Wunder siehst oder liest du in dieser Geschichte? Ist es nicht schon ein Wunder, dass der Gelähmte nicht allein ist? Dass Freunde mit ihm mitgehen, dass Männer ihm helfen, zu Jesus zu kommen? Ist es nicht schon ein Wunder, auf diese Idee zu kommen, wir decken mal das Dach da ab? Ist es nicht ein Wunder, dass der Gelähmte so genau vor Jesus kommt? Ist es nicht ein Wunder, dass Jesus den Menschen dort anschaut und nicht nur das Äußerliche sieht, was jeder sehen konnte? Das war, glaube ich, jetzt nicht so allzu schwierig, sondern das Innere zu sehen. Und so überlegt, was ist die Definition von Wunder? Ich habe heute Morgen schon einiges gehört, wo ich so dachte, eigentlich ist das auch ein Wunder. So ein ganz kleines, unscheinbares Beispiel. Ein Lichtschalter, der nicht geht. Ist ein Lichtschalter nicht auch ein Wunder? Warum? Weil Gott uns Menschen oder einigen Menschen, ich gehöre jetzt glaube ich nicht so dazu, aber Fähigkeiten gegeben hat, einen Lichtschalter zu erfinden, den zu reparieren und wieder anmachen zu können. Nur so mal ein Gedanke. Lasst uns noch eine weitere Geschichte anschauen, die erhebliche Unterschiede zu dem von Jesus geheilten Mann und den vier Männern aufzeigt. Die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Das steht in Johannes Kapitel 8, die Verse 2 bis 11. Zunächst einmal die Verse 2 bis 3. Wer sich wundert, ich verwende die neue Genfer Übersetzung. Also, falls nicht verständlich, können wir später nochmal drüber reden. Die Verse 2 bis 3, da heißt es: Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Warum diese Geschichte? Im Gegensatz zu der ersten Geschichte, wo vier Männer dem Gelähmten geholfen haben, um von Jesus geheilt zu werden, wird die Frau nicht von Freunden oder Menschen hergebracht, die es gut mit ihr meinen oder ihr gar helfen wollten. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Auch hier begegnet uns eine große Menschenmenge schon wieder. Und sowohl der Gelähmte wie auch die Frau wurden in die Mitte aller Anwesenden direkt vor Jesus gebracht. Aber bei der Frau liegt die Betonung auf, sodass jeder sie sehen konnte. Den Gelähmten konnte nicht jeder sehen. Wenn da der Eingang vollgestellt ist von Menschen und der Gelähmte da unten liegt, kann man ihn nicht sehen. Später beim Rauslaufen, ja. Und dann wandten sich die Schriftgelehrten und Pharisäer sich an Jesus. Meister. In der Vorbereitung dachte ich mir so, das ist so ein bisschen sarkastisch. Meister, sagten sie. Diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Die Anklage und das lautende Urteil der Schriftgelehrten und Pharisäer: Ehebruch und Steinigung nach dem Gesetz des Mose. Und vor der Frage an Jesus stelle ich mal die Frage: Geht es hier eigentlich mit rechten Dingen zu? Dass die Frau für den Ehebruch getötet werden soll, ist nach dem Gesetz an sich richtig. Aber erstens, Steinigung nur, wenn sie eine Jungfrau verlobt und hier mit einem anderen Mann geschlafen hat. So sollen beide, sowohl die Frau als auch der Mann, zum Tor der Stadt hinausgeführt und zum Tode gesteinigt werden. Könnt ihr in 5. Mose Kapitel 22, Vers 24 nachlesen. Und das Zweite ist, wo ist in diesem Zusammenhang, also wir haben jetzt die Anklage, wo es um Steinigung geht bei Ehebruch, wo ist in diesem Zusammenhang der Ehebrecher geblieben, der dem Gesetz nach auch gesteinigt werden muss? Wie kann es sein, dass die Pharisäer die Frau auf frischer Tat ertappt haben, den Mann aber nicht? Waren die Pharisäer dabei gewesen? Ist etwa einer der Pharisäer der? Das kann doch nicht sein. Oder doch? Was sagst du dazu? Fragten die Ankläger Jesus. Und mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn. Also es geht wohl nicht um die Frau, nicht wirklich. Also irgendwie eine Falle Jesus zu stellen, um Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Aber woraus besteht diese Falle? Vielmehr diese Zwickmühle. In Vorbereitung dachte ich so, bei diesem Gedanken Zwickmühle, kennt jemand das Spiel Mühle? Ich auch. Die Zwickmühle ist echt heftig. Egal. Vielmehr diese Zwickmühle, in der sich Jesus hier befindet. Blenden wir mal für einen Augenblick die Angeklagte aus, deren Herz gerade bestimmt bis zum Halse schlägt. Woraus besteht also die Falle? Zum einen berufen sich die Schriftgelehrten und Pharisäer auf das mosaische Gesetz, also das Gesetz, welches Mose von Gott gesagt bekommen hat, dessen Ausführung wir vorhin gehört haben. Und zum anderen gibt es das über allem stehende römische Gesetz, das besagt, dass es allein dem römischen Staat erlaubt ist, die Todesstrafe auszuführen oder jemanden zum Tode zu verurteilen. Das zum Beispiel können wir in Johannes Kapitel 18, Vers 31 lesen, wo es heißt, da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn, richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. Was bedeutet das also für die Ausgangslage für Jesus? Entweder er nimmt die Steinigung der Frau in Kauf und verstößt somit gegen das römische Gerecht. Oder er gibt zur Antwort, die Frau freizulassen, so würde er den Ehebruch durchgehen lassen und somit das mosaische Gesetz verletzen. Vers 6 endet dann im zweiten Teil mit einem interessanten Detail, wenn die Situation nicht so ernst wäre. Aber dieses Detail für sich, hier in Kapitel 18 findet ihr die einzige Stelle der Bibel, an der Jesus etwas schreibt. Was er da auf die Erde geschrieben hat, wird aber nicht erwähnt. Zurück zu Vers 7. Auf ihr Drängen hin antwortet Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Könnt ihr euch in diese Situation hineinversetzen? Stellt euch das mal vor. Ich mache es jetzt mal ganz praktisch. Da ist der Eingang. Und da wird gerade diese Frau hier reingeführt. Jesus steht dort und redet zu den Menschen. Diese Frau wird vor aller Augen hergeführt, in die Mitte aller direkt vor Jesus gestellt. Ja, sie hat die Ehe gebrochen. Ja, sie ist schuldig nach dem Gesetz. Ja, es gibt keinen rechtlichen Ausweg hier raus. Und dann diese Antwort von Jesus. Diese alles außer Kraft setzende Antwort von Jesus. Wer von euch, jetzt wird es kritisch, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Nur zu. Und dann, was macht Jesus dann? Dann schreibt Jesus weiter auf die Erde. Wow. Unfassbar atemberaubend, oder? Und die siegessicheren Ankläger, die da stolz hergekommen sind und sagen, komm, jetzt zeigen wir es ihm richtig. Ich habe auf der Hinfahrt ein Hörspiel gehört, wo sie dann sagen, das ist ja alles eine schöne Theorie, was der da erzählt. Aber jetzt wollen wir mal was ganz Praktisches haben. Und zu sagen, wir führen dich, liebe Frau, zu Jesus. Aber was passiert mit den siegessicheren Anklägern, die um die Frau herumstehen? Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Die Frau steht da immer noch. Und weiter in Vers 10, er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr. Keiner. Antwortete sie, da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Wir haben hier ein juristisches Problem. Wenn keine Ankläger anwesend sind, kann Jesus die Frau nicht verurteilen. Ohne Zeugen, ohne Anklagepunkt kann hier kein Urteil über die Angeklagte ausgesprochen und kein todeswürdiges Vergehen erhoben werden. Doch gibt es zwei Wendungen. Die erste, Jesus hilft der Frau, indem er ihr zur Seite steht und ihren Anklägern einen unfassbaren Spiegel ihrer selbst vorhält. Denn nochmal, nach dem Gesetz wäre es richtig. Sehr seltsam, dass der Ehebrecher nicht da ist. Okay. Es wäre richtig. Aber weil da nicht nur ein Mensch steht und redet, sondern Gott selber, gibt es noch einen Ausweg. Wir haben es vorhin in dem ersten Lied hier in dem Video gesehen. Ein Gott, der das Meer teilt. Ich habe das auch mal in der Predigt gehört, es gibt manchmal Predigten, wo ich so denke, hey, die Geschichte kenne ich in- und auswendig, aber den Punkt habe ich noch nie angeschaut. Weil Gott hat das Volk damals ganz bewusst dorthin geführt an das Meer, wo es gar keinen Ausweg gab. Aber warum? Weil Gott wusste, ihr könnt trotzdem durchlaufen. Aber dieses Vertrauen zu haben, dass Gott uns dorthin führt und dass es trotzdem gut werden wird, obwohl ich denke, also übers Wasser kann ich auch nicht laufen, auch nicht durchschwimmen oder sonst irgendwie. Aber Gott hat es getan. Gott hat das Meer geteilt, sodass das Volk trockenen Fußes durchgehen konnte. Was machen wir uns eigentlich Sorgen? Und die zweite Wendung ist, er verurteilt die Frau auch nicht, sagt zu ihr aber, dass sie fortan nicht mehr sündigen soll. Also Jesus nimmt die Sünde ernst, das ist nie die Frage. Aber weil er ganz genau weiß, nicht nur diese Frau, sondern alle anderen Menschen auch, sind Sünder. Ich eingeschlossen. Da bleibt die Frage, wie ist es mit mir? Wie ist es mit dir? Auf welcher Seite stehen wir denn? Wie oft steht mir Jesus bei, wenn die Ankläger um mich herum lauern und keiner meiner Freunde da ist, der mir hilft? Aber das endgültige Urteil liegt bei Gott und nicht beim jüdischen oder römischen Gesetz. Aber nochmal diese Frage, warum erlebe ich dann keine Wunder? Diese zwei Geschichten wurden unter anderem im Rahmen der Allianz Gebetswoche thematisiert. In der evangelischen Stadtmission Wesel haben wir als Allianzjugend einen Eventgottesdienst veranstaltet. Und der stand unter dem vorgegebenen Thema Joy, die Freude über die Erlösung. Unsere Planungen fingen so im Dezember an, wo ich auch schon dachte, boah, nur ein Monat, ist knackig, aber okay, machen wir. Und dann gab es natürlich verschiedene Bereiche wie Moderation, Musik, eine Anspielgruppe, die hatte dann, weil wir es vorhin als Thema hatten, einen Hauskreis veranstaltet. Also da saßen dann 5 Leute so in der Sofa-Runde, natürlich ganz allein, da war ja auch niemand mehr dabei. Also man konnte wie im Hauskreis sich verhalten, das war wunderschön, kann ich sehr empfehlen. Und Themen wie Dekoration und so weiter. Alles, was organisiert werden musste. Und es wurden so für 50, 60 Gäste ja, geplant. Vielleicht kennt ihr das bei solchen Veranstaltungen. Egal ob Gottesdienst, Jugendkreis, Seminar oder Themenabende, irgendwie hat es auch mit dir und mir zu tun. Und so erging es vielen, wenn nicht sogar dem ganzen Team in Wesel. Mein Fazit ist, dieser Event-Gottesdienst war nicht nur für die über 100, richtig, nicht 50, nicht 60, nicht 70, sondern über 100 Gäste kamen an diesem Abend. Nein, dieser Gottesdienst war auch für unser gesamtes Team mit all den Höhen und Tiefen in den Vorbereitungen. Wenn der eine durch Gottes Wirken zu Tränen gerührt wird, der andere mit Gänsehaut dasitzt und wieder ein anderer eigentlich total nervös ist, aber jeder am Ende einen so gesegneten, so überragenden Live-Gottesdienst erlebt, dann ist das, was ist das eigentlich? Dann ist das ein Wunder. Und Gott hat seinem wunderbaren Namen wirklich alle Ehre gemacht an diesem Abend, aber auch in den Vorbereitungen. Es gab Situationen, in denen wir als Team nicht alleine mit unseren Herausforderungen standen, wo unser Team wirklich ein Team war und ist, wie die 4 Männer und der Gelähmte. Doch gab es auch für einige Momente das Gefühl, alleine zu sein. Alleine zu sein, sogar an Gott zu zweifeln. Wo bist du? Helf mir doch. Du siehst doch gerade, was auf einmal auf mich einstürzt. Aber dieses Gefühl, dieses Verlassensein-Gefühl täuscht über die Wahrheit hinweg. Wir sind niemals alleine, denn Gott ist überall. Aber wie oft sehen wir die Wunder Gottes? Wir sehen sie oft nicht und doch sind sie sichtbar. Wie oft hören wir Gott nicht, doch spricht Gott zu uns auf vielerlei Art und Weise. Wie oft fühlen wir uns von Gott nicht geliebt oder abgeschrieben in Herausforderungen? Ganz ehrlich, wie sehr Gott dich liebt? So. Ohne Worte. So unbeschreiblich sehr, über alles. Habt ihr bestimmt auch 100.000 Mal gehört, aber nochmal, über alles. Über alles liebt er dich und mich. Und wenn es dir das nächste Mal passiert, dass du die alltäglichen, wenn du die Wunder Gottes aller Tage nicht erkennst, denke an den, der dir beisteht, der dich anschaut und seine nicht endende Gnade zeigt. Jesus Christus. Jesus Christus, das größte Wunder, von dem gesprochen, das gesehen und von dem gehört wurde. Ein Gott, der dich sieht, zu jeder Zeit. Amen.